Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Philipp Schmid und heute zu Gast ist Volker zur Ruhe, Antigewalttrainer, Buchautor, Sozialunternehmer, Sozialarbeiter, der mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbeitet. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbeiten Sie, das heißt, es sind Jugendliche, die schon kriminell sind, kann man das so sagen?
Ja, teils, teils. Also viele der Jugendlichen, mit denen wir unsere Projekte durchführen, sind schon mehrfach polizeilich und gerichtlich in Erscheinung getreten. Aber wir arbeiten auch mit Jugendlichen rein präventiv. Zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher durch die Peer Group gefährdet ist, irgendwo ins kriminelle Milieu reingezogen zu werden.
Macht man da einen Unterschied zwischen kriminell, was kriminelle Energie angeht? Ist es bei Jugendlichen so, dass die vielleicht eher so zufällig reinrutschen und gar nicht genau wissen, was sie da tun?
Ja, ich denke, das ist ganz häufig so, aber es ist natürlich wichtig, darüber zu sprechen. Das Klientel, mit dem wir arbeiten, das macht 5% unserer Jugendlichen circa aus, weil häufig entsteht in der Öffentlichkeit so das Bild, die ganze Jugend wäre schlecht, aber 95% gehen ganz normal ihren Weg. Und diese restlichen 5%, das sind die, die in unsere Projekte kommen. Und das sind dann eben Jugendliche aus Brennpunktstadtteilen, die dann abends in irgendwelchen Parkanlagen oder auf Spielplätzen sitzen, zu viel Alkohol konsumieren oder zu viel kiffen. Und das ist dann letztendlich das Klientel, was Geld braucht und dieses Geld dann versucht, auf illegale Weise zu verdienen.
Also es ist auch eine gewisse Hoffnung in Ihrer Arbeit, obwohl Sie mit den 5% arbeiten, die schlimm sind sozusagen.
Ja, natürlich. Es wäre ja schlimm, wenn wir diese 5% jetzt irgendwie durch die Maschen fallen lassen würden. Gott sei Dank gibt es Menschen, die sich auch um diese 5% kümmern.
Was heißt kriminelle Energie bei Jugendlichen?
Ja, kriminelle Energie wirkt sich meistens so aus, dass es einfach darum geht, Geld zu machen, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Das sind dann häufig Jugendliche, die kein oder kaum Taschengeld zu Hause bekommen, weil sie eben aus ärmeren Elternhäusern stammen. Und dann geht das häufig mit so den ersten Delikten los wie Diebstähle, Ladendiebstähle. Und dann geht es meistens schon ziemlich schnell über in diesem Bereich Raub. Handy abziehen, das ist ja unter Jugendlichen so gang und gäbe, oder Turnschuhe oder teure Jacken oder so etwas in der Art. Und den Jugendlichen ist aber nicht bewusst, dass das ein Raubdelikt ist. Wenn wir sie fragen, dann sagen sie eher, ja, das wäre ein Diebstahl oder das ist ja alles nicht so schlimm, es wird alles immer gerne verharmlost.
Machen Sie einen Unterschied zwischen einzelnen Jugendlichen, dass Sie sagen, der tut mir leid und der ist schon irgendwie so, dass man sagt, der ist fast bösartig?
Leid tun sie mir eigentlich nie, sondern es sind eben Jugendliche, die fehlgeleitet sind, aus zerrütteten Familienverhältnissen kommen. Aber mit Mitleid können die Jugendlichen nicht viel anfangen, sondern man muss auf sie zugehen. Man muss ihnen das Gefühl geben, dass sie angenommen werden. Man muss sie aufklären über die Konsequenzen ihres Tuns. Und das gelingt uns recht gut, weil wir eben Menschen sind, die einen anderen Hintergrund haben. Ich bin ja jetzt kein studierter Sozialpädagoge, sondern ein Quereinsteiger, macht das jetzt allerdings schon seit 20 Jahren und doch recht erfolgreich. Und die Jugendlichen nehmen wirklich etwas an von uns.
Die Sendung Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute ist Volker Truhe bei uns zu Gast, Sozialarbeiter, Sozialunternehmer. Was heißt das Sozialunternehmer? Was ist der unternehmerische Anteil genau an diesem Beruf?
Ja, wir sind halt eine gemeinnützige Organisation und die muss eben geleitet und geführt werden, auch wie ein Unternehmen. Es sind Mitarbeiter, die betreut werden müssen, viele administrative Aufgaben, die anfallen und dann eben diese unterschiedlichen Projekte, die wir mit den Jugendlichen durchführen. Ist eigentlich kein Unterschied zu einem kleinen Betrieb.
Also Sie haben auch ein paar Mitarbeiter, finanzieren sich hauptsächlich durch Spenden, auch durch Gelder, die Sie bekommen?
Ja, wir finanzieren uns zum Großteil durch Spenden, bekommen aber auch Unterstützung vom Justizsenat hier in Hamburg, haben Vereinsmitglieder, generieren Einnahmen über die Projekte, die wir anbieten. Ist eine Mischfinanzierung letztendlich. Für uns ist es immer ein schwieriges Unterfangen, diese Finanzierung Jahr für Jahr aufrechtzuerhalten, weil man muss dann halt viel Energie in das Fundraising stecken und eigentlich würden wir diese Energie viel lieber in die Jugendlichen investieren. Aber solange wir keine höhere staatliche, behördliche Finanzierung bekommen, müssen wir halt diesen Aufwand betreiben, um diese Gelder einzuwerben.
Aber es ist für jemand, der spendet, schon gut investiertes Geld, weil viele ja sagen, na gut, es sind halt kriminelle Jugendliche, die sollen halt selber gucken, wie sie zurechtkommen. Aber eigentlich ist es ja eine Investition in die ganze Gesellschaft.
Ja, natürlich. Es ist eine Investition in die Zukunft der Gesellschaft. Wenn man sich mal so diesen Return of Investment betrachtet, wenn es uns gelingt, nur einen Jugendlichen davon abzuhalten, Straftaten zu begehen und inhaftiert zu werden, dann ist das schon ein Riesenvorteil, weil jeder Tag der Unterbringung in einer JVA kostet dem Steuerzahler 100 Euro. Und wenn dann jemand über Jahre hinweg hinter schwedischen Gardinen auf Deutsch landet, dann kostet das halt viel, viel Geld.
Was machen Jugendliche im Gefängnis jetzt um diese Zeit? So, jetzt sind wir mittags, kurz nach 13 Uhr. Was liegt da an?
Naja, die Mittagspause ist wahrscheinlich gerade gelaufen und jetzt rücken die Jugendlichen dann wieder aus zur Arbeit, zur Schule, je nachdem, womit sie sich beschäftigen während ihrer Inhaftierung. Ich bin jetzt aber gar nicht so viel im Jugendvollzug unterwegs, sondern wir machen unsere Projekte im Erwachsenenvollzug.
Ist es so, dass der Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt gerade bei Jugendlichen noch prägender ist als bei Erwachsenen vielleicht?
Der Aufenthalt bezüglich eines Besuchs im Rahmen unserer Projekte ist natürlich ganz was Besonderes für die Jugendlichen. Die Jugendlichen Inhaftierten, die eben schon verurteilt sind, für die ist es natürlich aus dem Leben rausgerissen zu werden. Es fällt mit einmal eine Tür hinter einem zu und dann ist nichts mehr wie vorher. Und da sind die Jugendlichen natürlich in keinster Weise darauf vorbereitet. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass alles, was sich so um Knast handelt, in den Augen vieler Jugendlicher eine coole Geschichte ist, weil es in vielen Medien halt auch immer irgendwo cool dargestellt wird. Und das birgt eben die Gefahr, dass die Jugendlichen denken, das kann ja alles gar nicht so schlimm werden und dann kommt das böse Erwachen.
Was ist ein großes Erfolgserlebnis in Ihrer Arbeit?
Ja, es sind ganz viele Erfolgserlebnisse, die wir hatten. Wir messen ja auch die Wirksamkeit unserer Projekte und wissen eben, wie viele Jugendliche wir letztendlich abhalten, Straftaten zu begehen und dem Steuerzahler dann zur Last zu fallen. Aber die Erfolge sind einfach, wenn man Jugendliche, die vor 1, 2, 3 Jahren in unserem Projekt gewesen sind, wieder trifft oder man wird auf der Straße in der Stadt angesprochen. Du, ich war doch mal bei dir da in Santa Fu und habe so einen Besuch gemacht. Und dann fragt man sie, wie geht's dir, was machst du? Und ganz häufig gibt es eben positive Rückmeldungen. Die haben ihren Schulabschluss geschafft, die haben einen Ausbildungsplatz gefunden oder sind inzwischen verheiratet und haben Kinder und eine Familie gegründet. Und dann sage ich immer, lass uns einen Kaffee trinken gehen, lass uns mal ein bisschen schnacken. Und das freut einen dann immer riesig.
Auf jeden Fall ist es so, dass Sie auch Anti-Gewalt-Trainer sind. Wie ist die Gewalt ausgeprägt bei Jugendlichen, wenn Sie da arbeiten?
Na, es hat sich viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Früher war es halt so, ein Jugendlicher hatte eine Auseinandersetzung, es gab einen auf die Nase hat geblutet und dann war das im Prinzip beigelegt, das Ganze. Und heute gehen die Jugendlichen ganz häufig so weit, dass wenn ihre Opfer an der Erde liegen, noch zugetreten wird gegen den Kopf, so lange bis die Jugendlichen sich gar nicht mehr rühren. Also diese Qualität hat sich einfach verändert.
Woran liegt diese Qualität oder diese Zunahme der Gewalt, ist es auch so eine Unzufriedenheit, die da zum Ausdruck kommt?
Ja, natürlich, das ist Frust, der rausgelassen wird. Das sind dann Jugendliche, die überhaupt keine Perspektive irgendwie für ihre Zukunft haben, mit sich selbst unzufrieden sind. Natürlich auch im Elternhaus Empathie nie vermittelt bekommen haben. Sie gehen da drin auf, Menschen dann zu verletzen, dann sind sie erstmal zufrieden für die nächste halbe oder für eine ganze Stunde, aber der Frust ist ja dadurch letztendlich nicht weg und dann suchen sie sich wieder das nächste Opfer und so geraten sie in so einen Teufelskreis rein, immer wieder Gewaltstraftaten auszuführen.
Das heißt, die Lösung kann auch nicht sein, diese Gewalt zu unterdrücken, sondern sie irgendwie anders zu kanalisieren.
Zu kanalisieren, richtig. Und das trainieren wir eben während dieser Antigewalttrainings. Das ist ein Vier-Phasen-Modell, wo wir ganz intensiv über ein halbes Jahr mit den Jugendlichen arbeiten. Das sind dann wöchentliche Treffen von 3 bis 4 Stunden. Das geht dann mit der Biografie los, die Jugendlichen erstmal genau kennenzulernen, rauszuarbeiten, woher rühren eigentlich die Problematiken der Jugendlichen und dann geht es in eine Konfrontationsphase, eine Kompetenzphase und eine Realisierungsphase, wo wir den Jugendlichen dann halt antrainieren, wie kann man seine Probleme ohne Gewalt lösen.
Das heißt, in so einem Training muss man die aber auch ein bisschen reizen oder ein bisschen provozieren?
Nein, provozieren tun wir sie eigentlich nicht. Wir machen aber mit ihnen eine Reise in die Vergangenheit. Das heißt, wenn die Jugendlichen jetzt zu uns in das Training kommen, dann nehmen wir sie so an, wie sie vor uns stehen und beurteilen sie nicht danach, welche Straftaten sie in der Vergangenheit begangen haben. Wir sagen ihnen aber, wir müssen über diese Dinge sprechen, die in der Vergangenheit verkehrt gelaufen sind.
Gibt es denn sowas wie Reue bei Jugendlichen?
Natürlich gibt es das auch, aber viele Jugendliche, die eben gar nicht empathiefähig sind, die empfinden auch keine Reue. Es gibt aber auch wieder Jugendliche, denen es hinterher leid tut, wenn sie einen Menschen verletzt haben. Das ist ganz unterschiedlich.
NDR Kultur und heute ist Volker zur Ruhe bei uns zu Gast, Sozialarbeiter, Sozialunternehmer, der mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbeitet. Wir haben vorher schon gehört auch von Ihnen, dass Sie Quereinsteiger sind. Das heißt, wenn Sie den Jugendlichen erzählen, wie es im Gefängnis zugeht, dann wissen Sie schon auch, wovon Sie sprechen.
Ja, ich bin ein gutes Beispiel eben dafür. Ich bin eben selbst inhaftiert gewesen und habe während meiner Inhaftierung gemeinsam mit anderen Inhaftierten die Idee zu diesem Projekt gehabt und bin heute eben Gründer und Geschäftsführer von Gefangene helfen Jugendlichen e.V.
Ich habe gelesen, dass die Gefängnisdirektorin von der Justizvollzugsanstalt in Fußbüttel in Hamburg gesagt hat, sie wären so ein Ausnahmeinsasse gewesen, der ganz diszipliniert gewesen ist. Haben Sie es auch so empfunden?
Ja, das war nicht die stellvertretende Anstaltsleiterin damals, mit der ich häufig in Kontakt war, weil ich auch in der Gefangenenmitverantwortung war. Das sind gewählte Inhaftierte, also eine richtig demokratische Wahl. Und die setzen sich dann für die Rechte der Gefangenen ein und führen in monatlichen Rhythmen Gespräche mit der Anstaltsleitung, um die Unterbringungsmodalitäten in einigen Bereichen so ein bisschen zu verbessern.
Zu 13 Jahren sind Sie verurteilt worden, und zwar wegen Drogenschmuggel im großen Stil. 10 Kilo Kokain teilweise geschmuggelt haben von Kolumbien nach Deutschland. 2 Kilo war der Preis, den er selber behalten konnte. Es ist ja eine Folge von einem Abrutschen auf die schiefe Bahn, kann man das so sagen?
Ja, natürlich. Das ist ein langer Entwicklungsprozess gewesen, bis es eben zu dieser Straftat, zu dem Drogenschmuggel kam. Dieser Schmuggel war jetzt nicht über lange Hand geplant, sondern ich bin in einer Lebenssituation gewesen, wo ich mit 35 Jahren mal geschaut habe, wo stehst du heute eigentlich und wo stehen die Menschen, mit denen du aufgewachsen und groß geworden bist, und habe dann halt für mich festgestellt, ich stehe mit 35 ganz unten, Sozialhilfeempfänger, keine finanziellen Mittel, man musste irgendwie immer sehen, wie kommt man von Monat zu Monat, und dann habe ich eben jemand kennengelernt, daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt, und dieser jemand war Kolumbianer und hat mich dann mal eingeladen, seine Familie mit ihm gemeinsam zu besuchen in Kolumbien. Und ich wollte eigentlich gar nicht in das Land, weil das ist jetzt ja circa 25 Jahre her. Und damals waren die Lebensumstände in Kolumbien noch sehr schwierig. Es gab Untergrundorganisationen, es sind Bomben explodiert. Und das kannte man aus den Medien. Und deshalb wollte ich eigentlich gar nicht hin in das Land, aber irgendwann habe ich mich dann breitschlagen lassen und bin doch mal mit hingefahren und wurde halt in dieser Familie ganz herzlich aufgenommen, habe mich unendlich wohlgefühlt. Das Land war viel schöner, als ich es mir vorstellte. Und dann ist die Idee nach einem längeren Zeitraum entstanden, sich eine neue Existenz dort drüben aufzubauen. Und das Geld dafür war nicht vorhanden, aber mein Freund hatte dann einen anderen Freund und der arbeitete mit dem Cali-Kartell in Kolumbien zusammen. Und die suchten dann immer Mullahs. Also Mullahs übersetzt Maultiere, das sind die Personen, die dann die Drogen transportieren. Und so bin ich da reingeraten.
Offensichtlich hat man sie für geeignet gehalten, so ein Mullah zu werden. Was glauben Sie, sind die Voraussetzungen, die so einer mitbringen muss?
Ja, ich denke Disziplin, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, die suchen sich jetzt auch nicht schnell und wahllos irgendwelche Leute aus, sondern beobachten das erstmal über einen längeren Zeitraum. Man wird eingeladen, man feiert mit denen gemeinsam, es wird Vertrauen aufgebaut und irgendwann sprechen sie einen dann an, wenn sie festgestellt haben, der könnte geeignet sein, so etwas zu machen.
Und Irokesenschnitt und Tätowierung bis an den Hals ist wahrscheinlich auch nicht so ganz günstig, um durch den Zoll dann zu kommen.
Ja, ich denke, das wäre eher kontraproduktiv, weil man dann natürlich auffällig ist bei diesen Einchecken, Auschecken an den Flughäfen und so weiter. Das wäre eher schwierig. Die suchen auch dann bevorzugt Europäer, Nordamerikaner und keine Latinos, die natürlich auch viel stärker nochmal im Fokus des Zolls liegen dann.
10 Kilo Kokain ist eine riesige Menge, auch schon vom Gewicht her. Wie wird es genau gemacht?
Damals waren wir als Kameraleute getarnt. Das heißt, die 10 Kilo waren versteckt in einem Beleuchtungskoffer und da sind so Akkus drin und in diesen Akkus war das verpresst, hat kein großes Volumen eingenommen und das passte da prima rein. Und dann hatte man noch eine große Kamera und so einen Schirm, den Kameraleute aufspannen und solche Sachen. Das war so die Tarnung, mit der wir dann diese Transporte gemacht haben.
Man geht ja als Kameramann dann durch den Zoll, als getarnter Kameramann. Aber wie fühlt man sich, wenn die Polizisten oder die Grenzbeamten einen da anschauen?
Ja, am Anfang fühlt man sich natürlich unendlich nervös. Es sind ja dann nicht nur die Zöllner an den Flughäfen, auch während des Fluges. Ich habe zum Beispiel einmal in Panama beobachtet, als ich schon im Flugzeug saß, dass die dann mit den Drogenhunden nochmal in den Frachtraum gegangen sind und das alles haben abschnüffeln lassen von diesen Hunden. Und dann sitzt man oben im Flieger und denkt, jede Sekunde fliegt man irgendwie auf und man wird aus dem Flugzeug geholt und irgendwo in Südamerika in den Knast gesteckt.
Aber vermutlich, wenn man angeworben wird, erzählen einem die Menschen doch, das ist alles ganz sicher und da kann nichts passieren.
Ja, natürlich. Aber alles glaubt man ja dann auch nicht so, wie es rübergebracht wird. Die Nervosität ist trotzdem da. Also die hatten dann gesagt, das ist speziell behandelt mit Antidox, so nannten sie das, also dass die Hunde es nicht erschnüffeln können. Ja, und von daher geht man ja das Risiko ein, weil man hofft, dass es alles gut geht. Aber die Angst aufzufliegen ist trotzdem ständig vorhanden. Man wird informiert, dass die Stewards oder Stewardessen dafür geschult sind, sich ihre Passagiere genau anzugucken, ob die nervös wirken. Und, ne, und dann versucht man sich eben, weiß ich nicht, 10-11 Stunden über den Atlantik irgendwo immer zusammenzureißen, damit man nicht aufhält.
Und es löst sich dann auf in Erleichterung oder hat man trotzdem auch ein schlechtes Gewissen, weil man ja im Grunde weiß, dass man was Illegales getan hat?
Zu der damaligen Zeit hatte ich noch kein schlechtes Gewissen, weil für mich war Kokain jetzt eine Droge, die sich irgendwelche Leute, die viel Geld haben, abends auf der Party in die Nase ziehen und richtig abfeiern. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht reflektiert, was tue ich da eigentlich. Ich habe nur das Geld gesehen, das man damit verdient. Diese Zeit zur Reflexion, die hatte ich während diesen ganzen Schmuggeltouren auch gar nicht. Das kam dann erst, als man in Untersuchungshaft saß und ja jeden Tag mindestens 12 Stunden Zeit hatte, darüber nachzudenken. Also die Zeit, wenn man nicht schläft, hat man das dann halt nur im Kopf und fragt sich, warum hast du das getan, wie konnte es dazu kommen, wie viele Menschen hast du in Mitleidenschaft gezogen. Das sind dann Gedanken, die kommen erst später.
NR Kultur, Klassik à la Carte. Heute ist Volker Truhe bei uns zu Gast, Sozialunternehmer, Sozialarbeiter, der mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbeitet und Kriminalpräventionsunterricht an Schulen gibt. Ich bin ganz froh, dass wir lange über die Zeit jetzt gesprochen haben, die eine gute Zeit ist und die für Sie eine sinnvolle Zeit ist und jetzt erst auf die kriminelle Vergangenheit gekommen sind. 13 Jahre Fuhlsbüttel, davon haben Sie 7, glaube ich, abgesessen.
8.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie im Gefängnis waren. Mit 18, glaube ich, schon wegen Einbruchs das erste Mal. Dann waren Sie Mitglied einer Drückerkolonne. Wie sehen Sie den Wert Ihres Lebens jetzt, bevor Sie dann wirklich dieses soziale Engagement entdeckt haben?
Ich hatte überhaupt kein Wertgefühl, bevor ich mit dieser Arbeit begonnen hatte. Es gab eigentlich nichts in meiner Kindheit oder Jugend, was wertvoll gewesen wäre. Es war teilweise halt nur Horror mit ganz viel Gewalt und Alkoholismus. Und es kam vieles zusammen in unserer Familie. Und das hat letztendlich mich als ganz jungen Menschen mit 13, 14 Jahren schon irgendwo zerstört. Das ging dann so weit, dass ich in früher Jugend schon obdachlos auf der Straße gelebt habe und mich irgendwie durchbringen musste. Also erste kleine Straftaten, die ich begangen habe, wie Diebstähle oder Ladendiebstähle, die habe ich am Anfang nicht getan, um mich zu bereichern, sondern einfach, um mich zu ernähren. Mhm. Ich habe Einbrüche gemacht, um Lebensmittel zu stehlen. Ich habe übernachtet in verlassenen Gartenhütten auf Heuböden oder in irgendwelchen Kellerschächten. Mal beim Kumpel oder so, wenn es irgendwie passte und die Eltern das erlaubt haben. Aber es war halt eine schwierige Zeit und durch diese Zeit bin ich dann halt so ein bisschen in das kriminelle Milieu abgedriftet und bin dann mit 18 verurteilt worden zu 3 Monaten Jugendhaft wegen eines Einbruchdiebstahls. Das heißt, wir hatten mit mehreren Freunden einen Kiosk aufgeknackt und Spirituosen und Zigaretten und solche Dinge entwendet. Und dafür hätte ich eigentlich gar nicht in Haft gemusst, aber ich habe eine hohe Geldstrafe bekommen. Und dadurch, dass ich auf der Straße lebte, habe ich die nicht gezahlt. Und ist das dann umgewandelt worden in eine Ersatzfreiheitsstrafe. Und man muss pro Tag dann so und so viel D-Mark damals noch absitzen. Und das waren dann eben diese 90 Tage.
Und dadurch kam auch die Karriere in Anführungszeichen in der Drückerkolonne, weil die natürlich gerne Menschen suchen, die so ein bisschen haltlos auch sind und gerne nach was greifen.
Natürlich, darauf sind diese Menschen spezialisiert und bieten diesen Menschen dann eben eine Chance, indem sie sagen, du hast bei uns dein Zimmer oder wir sind in den Hotels unterwegs, du kriegst dein Geld bei uns. Und das war ein purer Zufall. Ich bin einfach auf einem Bahnhof angesprochen worden von einer Person, die mich wohl schon über einen längeren Zeitraum beobachtet hatte und fragte dann, ob ich eine Arbeit suchen würde. Und ich sagte ja. Und dann ging das ganz schnell. Dann war ich eben in so einer Drückerkolonne gelandet. Da reinzukommen ging ganz schnell, da wieder rauszukommen war sehr, sehr schwierig.
Mhm. Trotz allem hat es ja auch eine gewisse Faszination. Also man muss ja zugeben, dass Drogenschmuggler, Kolumbien mit viel Geld, mit viel Frauen, mit Sonnenschein, mit einem richtig schönen Leben ja auch eine gewisse Faszination, glaube ich, ausübt.
Ja, natürlich. Das sind dann reizvolle Dinge, vor allen Dingen, wenn es Dinge sind, die man sich vorher im Leben nie leisten konnte. Und mit einmal hat man das Gefühl, angenommen zu sein, dazu zu gehören. Das überzeugt einen einfach, mit diesen Menschen den Kontakt zu halten und dann auch gewisse Risiken einzugehen.
Das heißt, man muss auch ein bisschen abgebrüht sein, wie man das bei Verbrechern gerne sagt?
Ja, es gibt ganz viele, die sind abgebrüht, aber ich bin in diesen ganzen Situationen nie abgebrüht gewesen. Mir war schon bewusst, dass das falsch ist und dass das Straftaten sind, dass es kriminell ist, was ich tue. Aber ich habe das nicht mit Abgebrühtheit gemacht, sondern immer mit Angst im Hintergrund, Angst vor Entdeckung, Angst vor Verhaftung. Das waren eigentlich die Gedanken dabei.
Es gibt eine Situation, die Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, als Sie eine Waffe an der Schläfe hatten von den Drogenbossen, weil offensichtlich ein Koffer verloren gegangen ist. War das schon ein Moment, bei dem Sie gedacht haben, jetzt müsste ich eigentlich wieder zurück, oder war da schon so viel passiert, dass man sagt, ich muss jetzt nur noch aus dieser Situation raus?
Also in dem ganz schweren Moment, da überlegt man nur, wie komme ich aus dieser Situation jetzt im Moment raus. Da hat man gar nicht den Kopf dafür, über das große Ganze nachzudenken. Erstmal eine Baustelle bearbeiten, gucken, wie kriegt man das jetzt hin, dass nicht abgedrückt wird und dass man am Leben bleibt. Und dann hinterher macht man sich natürlich Gedanken, wenn man aus dieser Situation rausgekommen ist. Wie soll das jetzt in Zukunft weitergehen? Willst du das überhaupt noch weitermachen? Dann hat man aber das Problem, wenn dann so ein Koffer nicht dort angekommen ist, wo er hin sollte, weil ein Transporteur sich gedacht hat, ich verkaufe das jetzt mal auf eigene Rechnung und gebe das nicht dort ab, wo es hin soll. Dann ist man dafür halt verantwortlich. Das heißt, man muss erstmal 3, 4 Transporte dann abwickeln, wo man überhaupt kein Geld dran verdient, solange bis dieser Schaden wieder ausgeglichen ist, den man ja verursacht hat, weil man diesen Muller angeworben hat.
Wäre es falsch zu sagen, die Polizisten sind die Guten, die Verbrecher sind die Bösen? Oder gibt es unter den Verbrechern nicht auch sozusagen Gute und Böse? Also ganz, oder sagen wir ganz böse und so ein bisschen böse.
Ich würde vielleicht nicht sagen wollen, gut und böse, aber es gibt auch unter den Verbrechern natürlich Menschen, die Empathie empfinden und wissen, dass sie etwas Verkehrtes tun. Und es gibt andere, die versuchen halt die Schuld auf alles Mögliche zu schieben. Weiß ich nicht, auf ihre Lebensumstände, auf den Richter, der sie verurteilt hat oder den Polizisten, der sie verhaftet hat, die überhaupt kein Unrechtsbewusstsein haben. Das hatte ich schon, das Unrechtsbewusstsein. Ich wusste, dass ich dafür bestraft werden kann. Aber ich habe das Risiko, wie gesagt, auf mich genommen, um mein Leben zu verändern, um irgendwie am Leben teilhaben zu können.
Also es gibt auch unter den Jugendlichen, die Sie jetzt betreuen, sozusagen hoffnungslose Fälle manchmal?
Das gibt es auch, ja. Es gibt Jugendliche, die kann man nicht erreichen, egal mit welchen Mitteln man es versucht. Und das sind letztlich die Jugendlichen, die dann in dieses System Knast reingegeben werden und sich aber vorher nie bewusst darüber waren, wie schwierig es ist, aus diesem Kreislauf Inhaftierung überhaupt wieder rauszukommen. Das ist schon sehr schwierig.
Volker Truhe ist heute bei uns zu Gast, der ein Buch geschrieben hat, Hinterm Stacheldraht geht's weiter, heißt es, Untertitel vom Berufsverbrecher zum gefeierten Sozialunternehmer. Heute arbeitet er mit Jugendlichen als Gewaltprävention und auch mit straffällig gewordenen Jugendlichen. Als der Richter das Urteil gesprochen hat, 13 Jahre Gefängnis für Drogenschmuggel, können Sie sich an diesen Moment noch erinnern?
Ja, solcher Moment wird man nie im Leben vergessen. Das war für mich so ein Schockerlebnis, dass ich im ersten Moment gar nicht richtig wusste, wie soll ich damit umgehen, weil ich mit der Höhe der Strafe auch nicht gerechnet hatte. Ein Lebenslänglicher wird in Deutschland oder hat die Möglichkeit, nach 15 Jahren entlassen zu werden. Und ich habe fast so eine hohe Strafe bekommen. Und das war so ein Schockerlebnis, dass ich mir dann erstmal Gedanken gemacht habe, ob es nicht besser wäre, mir die Bettlaken zusammenzuknoten und mir das Leben zu nehmen. Gott sei Dank habe ich das nicht getan, sonst könnte ich diese Arbeit mit den Jugendlichen, die sehr wertvoll ist, heute nicht machen und würde auch nicht hier sitzen und ihnen ein Interview geben. Ja. Ich habe dann in meinem Leben halt in diesem Leben in der Strafanstalt geschaut, hat ein Gefängnis auch was Positives zu bieten. Und diese wenigen positiven Dinge habe ich für mich letztendlich genutzt, habe Schulabschlüsse nachgeholt, habe ein Fernstudium als Gasthörer gemacht, habe dieses Projekt initiiert, war, wie schon gesagt, Gefangenensprecher sozusagen. Und diese positiven Dinge, die haben dann dazu geführt, dass ich nicht diese volle Strafe verbüßen musste, sondern nach 8 Jahren dann wegen guter Führung eher entlassen wurde.
Sie sind ja in Panama, glaube ich, verhaftet worden, nicht in Kolumbien. In Kolumbien wären Sie vielleicht nicht verhaftet worden, weil es kein Auslieferungsabkommen hat und sind dann in Panama zunächst mal im Gefängnis gesessen. Im Vergleich dazu ist ein deutsches Gefängnis natürlich schon eher angenehm.
Ja, wobei es letztendlich egal ist, wo man eingesperrt ist, weil man wird aus dem Leben rausgerissen, verliert seine Freiheit, verliert seine komplette Selbstbestimmung, das ist alles weg. Aber was jetzt so körperliche Folgen anbetrifft, die waren schon in der Auslandshaft in Panama wesentlich größer, weil man ganz schlecht verpflegt wurde, weil man abgemagert ist, weil man von Moskitos zerstochen am ganzen Körper Wunden hatte und die hygienischen Zustände waren wirklich unmöglich, kaum vorstellbar, wie man da gelebt hat. Das waren dann einige Monate, die ich da in Panama verbracht habe, bevor ich deportiert wurde, in Begleitung von Interpol-Beamten, die mich dann nach Deutschland gebracht haben.
Also Sie würden auch jetzt in Ihrer Arbeit mit den Jugendlichen nicht sagen, je härter der Knast ist, desto besser ist die Lektion, die man dabei lernt.
Ja, die Jugendlichen möchten das immer gerne irgendwo unterscheiden und sagen, auch hier in Deutschland ist das ja nicht so schlimm. Die Zellen sind ja einigermaßen gut eingerichtet und man kann arbeiten im Gefängnis, man hat auch Freizeit, man kann sich mit anderen Inhaftierten austauschen, treffen, man kann Sport machen. Das ist ja alles gar nicht so schlimm, aber die vergessen natürlich in dem Moment, was tun sie sich persönlich an und was tun sie ihren Mitmenschen an und was tun sie ihren eigenen Familien an, die ja dieses Problem dann auch mittragen müssen. Das heißt, das sind ja Menschen, die nicht dafür oder meistens nicht dafür verantwortlich sind, dass ein Jugendlicher Straftaten begeht, die aber nachher diese Folgen genauso mittragen müssen. Ständige Besuche im Gefängnis, sich immer wieder von fremden Menschen abtasten zu lassen, alles nur, weil der Sohn oder die Tochter halt Straftaten begangen hat. Und das versuchen wir einmal den Jugendlichen klarzumachen, aber auch ihnen klarzumachen, wenn du hier inhaftiert bist, dann kannst du keine einzige Entscheidung mehr selbst treffen. Alles, was du möchtest, bekommst du nur über Antrag. Das heißt, da steht deine Haftnummer drauf, dann musst du deinen Wunsch dort äußern und dann entscheiden andere Menschen darüber, bekommst du das, was du möchtest oder bekommst du es nicht. Du kannst nicht entscheiden, wann du isst, du kannst nicht entscheiden, was du isst. Alles wird einem abgenommen. Die Justizvollzugsbediensteten, die sagen von morgens bis abends, wie du dich zu verhalten hast, was du zu tun hast. Wenn man sich an die Regeln hält, dann hat man eine Chance, ganz gut durch den Knast durchzukommen. Wenn man allerdings Dinge kritisch hinterfragt oder unhöflich ist oder vielleicht sogar gewalttätig wird, dann gibt es eben Sanktionen. Im Gefängnis gibt es Sanktionen für alles. Die sind gut aufgestellt, diese Sanktionsmaßnahmen, dass es der JVA letztendlich immer wieder gelingt, die Menschen unter Kontrolle zu halten.
Welche Art von Menschen hat es am schwierigsten im Gefängnis?
Die gegen den Strom schwimmen. Das heißt, die diese Regeln einfach nicht annehmen wollen und nicht nach diesen Regeln im Knast leben und alles irgendwo in Frage stellen. Und das in Frage stellen führt dann eben dazu, dass sie die Konsequenzen erfahren. Und diese Konsequenzen sind vielfältig. Das geht dann los mit einer Disziplinarmaßnahme, Entzug des Fernsehens, ein Wochenendverschluss, ein Monat Einkaufsverbot. Das sind so die kleineren Sachen für den Anfang. Und wenn es dann halt dazu übergeht, dass jemand gewalttätig wird, dann geht es auf die ISO-Station. Dann gibt es noch eine sogenannte leichte und eine schwere Beruhigungszelle, wo die Menschen dann 24 Stunden unter Beobachtung, teilweise auch gefesselt am Bett und fixiert, die Zeit verbringen müssen. Letztendlich entscheiden das dann Ärzte, die dann hinzugezogen werden. Und wenn irgendwie gar keine Maßnahme irgendwo hilft, dann wird da eben mit Chemie gearbeitet. Dann bekommen die Inhaftierten eben eine Spritze zur Beruhigung. Und das ist dann aber wirklich schon die allerhöchste Stufe der Sanktion.
Es gibt ja nicht nur die Regeln des Staates, also des Vollzugs, sondern es gibt ja auch die internen Regeln unter den Häftlingen. Was hat Sie da am meisten überrascht oder womit haben Sie nicht gerechnet?
Ja, natürlich gibt es interne Regeln unter den Inhaftierten. Was ganz wichtig ist, oder ich versuche es mal anders auszudrücken, als ich dort ankam, kannte ich natürlich diese ganzen Regeln nicht. Und diese Regeln muss man dann eben erlernen und muss sie für sich annehmen. Eine der wichtigsten Regeln, nie irgendjemand irgendwie verpfeifen oder so etwas. Eine andere wichtige Regel, respektvoll mit den Mitgefangenen umgehen. Und dann gibt es noch 50 andere Regeln und die muss man alle irgendwo beachten, um nicht anzuecken.
Mhm. was würde es für Konsequenzen haben, wenn man irgendwie aneckt oder sich's mit einem verscherzt hat?
Naja, dann hat das die Konsequenz, dass man vielleicht beim ersten Mal mit ein paar blauen Augen rumläuft, beim nächsten Mal vielleicht schwerer verletzt ist. Das kann auch eben dazu führen, dass man zu Tode kommt. Das ist sehr selten in Deutschland, dass jetzt ein Inhaftierter durch Gewalteinwirkung zu Tode kommt, aber es kommt halt auch vor.
Santa Fu hat ja, also so wird es ja umgangssprachlich genannt, das Gefängnis in Hamburg. Santa Fu ist ja so ein romantischer Begriff fast schon. Mhm. Eigentlich, das vermutlich überhaupt nicht trifft.
Nein, der trifft es gar nicht. Santa Fu ist ein Gemäuer, was inzwischen über 100 Jahre alt ist. Jetzt zur Zeit, ich kann das beurteilen, weil ich alle zwei Wochen wieder mit Gruppen Jugendlicher in die JVA gehe, ist ganz viel renoviert worden und es sieht wieder ansehnlicher aus. In der Zeit, als ich dort noch inhaftiert war, war es ein ganz schmuddeliges Haus. Alle Treppenhäuser sahen hässlich aus. Die Menschen haben an die Wände gespuckt und man hat sich sehr, sehr unwohl gefühlt in diesem Gemäuer. Heute ist alles mit frischer Farbe, die Möbel sind erneuert worden in den Zellen und es ist schon ein bisschen angenehmer als zu der damaligen Zeit. Aber dafür mussten die Gefangenen wieder an anderen Stellen Abstriche machen. Früher war es so, man konnte sich in Santa Fu frei bewegen. Man konnte andere Inhaftierte auf ihrer Zelle besuchen, ob die nun im dritten oder vierten Stock irgendwo gewohnt haben. Das war kein Problem. Und heute ist es nur noch ein Stationsvollzug. Das heißt, jede Station mit ca. 30 Inhaftierten auf der Station ist geschlossen und man kommt dann nur durch einen triftigen Grund, weil man irgendwo hin muss von dieser Station runter.
Kann man das sagen, welchen Stand Sie in der Hierarchie hatten unter den Häftlingen als Drogenschmuggler?
Hierarchie gibt es, aber ich war wahrscheinlich irgendwo ganz unten in der Hierarchie. Es gibt eben dann Menschen, die einfach in ihrem Leben draußen schon etwas dargestellt haben. Ich weiß es nicht, als Rockerboss oder als jemand vom Kiez hier in Hamburg oder wie auch immer, die halt schon Namen hatten oder so. Und die sind dann eben häufig der Meinung, dass sie in der Hierarchie ganz oben stehen würden, aber da ist auch ganz viel Einbildung dabei.
Die werden genauso eingeschlossen?
Die werden genauso eingeschlossen wie alle anderen auch, ja.
Sind denn die Jugendlichen beeindruckt davon, dass sie auch im Gefängnis waren, oder ist beeindruckt das falsche Wort?
Das ist das falsche Wort. Sie sind überrascht, dass ich auch im Gefängnis war. Denn wenn man so nach diesem Motto, der erste Eindruck zählt, die Jugendlichen mal fragt, was schätzt ihr so, da gibt man einen Tipp ab, wer steht da vor euch, dann kommen eher solche Berufe wie Lehrer oder Versicherungsagent oder Buchhalter oder so etwas von den Jugendlichen. Weil ich ja auch nicht so diesem Klischee vom Aussehen her entspreche, was die Jugendlichen immer im Kopf haben. Für die sind dann Inhaftierte tätowiert, haben Glatze, haben breite Schultern und das passt ja überhaupt nicht auf mich.
Die Sendung Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute ist Volkert Ruhe bei uns zu Gast. Was ist die wichtigste Erfahrung aus Ihrer eigenen Gefängniszeit, die Sie Jugendlichen weitergeben?
Ja, die wichtigste Erfahrung ist die, möglichst nie da drin zu landen. Das wollen wir den Jugendlichen vermitteln. Sie bekommen ja alles zu sehen, was für sie wichtig ist. Sie haben ja Einblick und werden auch mal für 10 Minuten in eine Zelle eingeschlossen, damit sie sich einfach mal damit auseinandersetzen, wie wäre es, wenn ich da jetzt keine 10 Minuten, sondern 10 Jahre verbringen müsste.
Und die 10 Minuten reichen schon, um da so einen Eindruck zu haben?
Ja, diese Jugendlichen haben ja nicht in dem Sinne jetzt Straftaten begangen, für die man sie einsperren darf. Und wir müssen auch jedes Mal die Einverständniserklärung der Eltern einholen, dass wir das mit den Jugendlichen machen dürfen. Aber ich glaube, viele Eltern oder fast alle Eltern finden das gut, dass die Jungs einfach mal so diese Erfahrungen machen. Diese ganzen Einblicke und diese ganzen Informationen, die sie bekommen, können den Jugendlichen hinterher helfen, eine Entscheidung für sich persönlich zu treffen. Wir machen ja jetzt bei diesem Gefängnisbesuch keinen Abschreckungsprojekt, sondern wir wollen die Jugendlichen sensibilisieren. Das ist für uns wichtig. Abschreckend ist dann höchstens noch die Örtlichkeit, wo sie sich befinden. Da gibt es dann eben Gitter, Stacheldraht und so weiter. Das sind dann vielleicht abschreckende Faktoren. Aber diese ganzen Gespräche mit den Jugendlichen, die finden in einem ganz ruhigen Rahmen mit ganz viel Respekt statt, weil diese Inhaftierten, die mit den Jugendlichen sprechen, auch speziell für dieses Projekt geschult und ausgewählt werden.
Was wäre Ihr Wunsch oder was wäre Ihr Rat für die Menschen, wie man am besten mit, sagen wir, vielleicht auch Jugendlichen umgeht, die eine Strafe abgesessen haben und jetzt wieder draußen sind, die es ja dann besonders schwer haben?
Ja, Menschen immer noch mal eine zweite oder eine dritte Chance im Leben geben. Wir hören ja aus der Politik ständig, Kinder und Jugend wäre unsere Zukunft. Aber dann muss man diesen Jugendlichen halt auch die Möglichkeit geben, den Weg zurück in die Gesellschaft zu finden und etwas für die Resozialisierung zu tun. Und das ist im Prinzip unsere zweite Säule. Wir wollen nicht nur Jugendliche davon abhalten, inhaftiert zu werden, sondern für uns ist es auch ganz wichtig, ehemalige oder noch Inhaftierte zu unterstützen bei der Resozialisierung und Wiedereingliederung.
Ich glaube, zwei Fotos sind in Ihrem Leben ganz wichtig. Sie sind auch im Buch abgedruckt. In einem sitzen Sie in Ihrer Zelle und das andere ist, als Sie neben der Kanzlerin stehen, weil Sie ausgezeichnet werden für Ihr Projekt. Mhm.
Ja, es gibt viele unterschiedliche Bilder aus meinem Leben, aber das sind eben dann zwei Bilder, die eigentlich nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Das war für mich überhaupt nicht absehbar, dass ich irgendwann mal ins Bundeskanzleramt eingeladen werde und eine Ehrung dort erfahre. Und in dieser Zelle, da war eigentlich das größte Problem immer die Vereinsamung, der Verzicht auf Nähe, der Verzicht auf Zärtlichkeit. Mit wem kann man über seine Probleme sprechen? Da kommt dann kein Justizvollzugsbediensteter, der einmal in den Arm nimmt und tröstet. Man muss immer ganz allein mit diesen Situationen irgendwie fertig werden. Und dann steht man mit einmal im Bundeskanzleramt und bekommt eine Ehrung. Da habe ich während meiner Inhaftierung nie dran gedacht, dass das so weit kommen könnte.
Ganz tolle, großartige, wichtige Arbeit, die Sie da leisten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und ich wünsche Ihnen noch viele Begegnungen, wie Sie sie vorher beschrieben haben, dass Sie auf der Straße einen Jugendlichen treffen und der sagt, ich habe übrigens zwei Kinder, wenn wir einen Kaffee trinken gehen, zeige ich dir die Fotos auf meinem Handy.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war die Sendung Klassik à la carte mit Volkert Ruhe. Gefangene helfen Jugendlichen heißt sein Verein. Seine Lebensgeschichte hat er in einem Buch aufgeschrieben. Hinterm Stacheldraht geht's weiter. Vom Berufsverbrecher zum gefeierten Sozialunternehmer. Im Benevento Verlag ist das Buch erschienen. Ich bin Philipp Schmid. Ihnen einen glücklichen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.